Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Sie hatte viele Fans, unter Regisseuren, im Theaterpublikum und ganz offensichtlich auch im Bundeskanzleramt. Die Schauspielerin Jutta Lampe, die jetzt gestorben ist. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte sie heute als große deutsche Schauspielerin, die ihr unvergessliche Theatermomente beschert habe. An einige dieser großen Theatermomente der Jutta Lampe erinnern wir gleich hier in der Sendung. Aber vorher sprechen wir heute über Verdis Oper Falstaff, seine allerletzte Oper und ein später Triumph, denn mit Falstaff gelang Verdi auf seine alten Tage doch noch eine komische Oper. Fast 50 Jahre vorher hatte sich der Komponist schon mal an einer musikalischen Komödie versucht, war damals aber grandios gescheitert. Sein Falstaff aber wird bis heute viel inszeniert, so wie jetzt an der Bayerischen Staatsoper in München. Gestern war Premiere. Per Video-Livestream wurde das Stück weltweit übertragen. Und unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich das angeschaut. Inszeniert hat in München die slowenische Regisseurin Mateja Kolesnik. Dass es eine Frau war, ist in diesem Fall vielleicht nicht so ganz unwichtig, denn die Figur des Falstaff ist im Zeitalter von MeToo-Debatten und Debatten um Gendergerechtigkeit ja nicht unbedingt ein Vorzeigeheld. Er interessiert sich vor allem dafür, wie er seinen Bauch vollschlagen kann und außerdem für junge Frauen. Wie also blickt die Regisseurin Mateja Kolesnik im Jahr 2020 auf diese Figur, Jörn-Florian Fuchs?
Also zunächst zeigt sie eine Gesellschaft, da ist der Falstaff nur ein Teil davon, die wirklich im Luxus schwelgt, die dekadent ist. Sie hat sich inspirieren lassen von den Filmen Paolo Sorrentinos, diesem berühmten italienischen Filmregisseur, La Grande Bellezza ist da so ein Stichwort etwa. Und diese Atmosphäre wird auf der Bühne ganz gut dargestellt durch ein Bühnenbild mit verschiedensten Türen, die ständig sich öffnen und schließen. Also die einzelnen Szenen, die einzelnen Räume ändern sich sehr, sehr schnell, was auch zur Struktur, zur Dramaturgie dieses Stücks passt. Und da ist eben Falstaff nur einer unter vielen. Das ist zunächst eigentlich ganz schön, dass man nicht von Anfang an den lächerlichen, dicken alten Mann darstellt, sondern da eben eine gewisse Differenzierung bietet, indem man ihm auch eine doch so eine Art Entwicklung zugesteht. Er ist allerdings dann, wenn es um die großen, um das große Vorführen dieses Verführers geht, im zweiten Teil ist es dann doch ein bisschen sehr klischeehaft, denn da gibt es dann Damen mit sehr schönen Kleidern, die um ihn herum tanzen. Er selber ist in Unterwäsche und hat über seinem Gemächt so etwas Glitzerndes drüber, genauso wie die Tänzerinnen, die dann da auf die Bühne kommen und ihn ein bisschen verführen. Die haben also glitzernde Totenschädel. Das ist dann ein bisschen wieder doch letztendlich das Vorführen dieser Figur, aber ästhetisch sehr fein und sehr hübsch gemacht.
Mhm. Die Titelpartie singt Wolfgang Koch, der zum Beispiel auch schon sehr erfolgreich den Hans Sachs in Wagners Meistersingern von Nürnberg interpretiert hat. Mhm. Wie gelingt ihm jetzt der Falstaff?
Ich fand das ein sehr schönes Rollenporträt, muss ich wirklich sagen. Das Stück hat sowohl sängerisch wie auch musikalisch eben ja die Besonderheit, dass es sehr, sehr kurzatmig ist, dass sehr viel aneinander gepuzzelt wird und man da sich wirklich durcharbeiten muss durch diese ganz unterschiedlichen Herausforderungen oder diese schnellen Wechsel auch in der Musik. Das ist ein kleiner Eindruck jetzt Wolfgang Koch als Falstaff.
So also klingt Wolfgang Koch als Falstaff. Diese Oper ist unter anderem auch berühmt für ihr Finale, eine Fuge, in der alle durcheinander singen und irgendwann wird dann eben am Ende doch alles gut. Gibt es auch in München ein Happy End?
Das gibt es nicht und das ist tatsächlich einer der zentralen Einwände, denn es wird wahnsinnig viel, was immer wieder doch charmant an diesem Abend ist, dadurch wirklich verspielt. Was wir ja alle kennen im Moment und nicht die meisten, glaube ich, von uns hassen, sind die sogenannten Zoom-Konferenzen. Ja, und tatsächlich wird am Ende dann auch noch als großer Regieeinfall eine Zoom-Konferenz zwischen den Sängerinnen und Sängern präsentiert. Die sind also auf einem Splitscreen zu sehen dort, auf der Bühne nicht mehr vorhanden und singen den Schluss, diese große, verrückte Fuge eben von dort aus. Dann kommt das ganze Orchester, kommen die Musikerinnen und Musiker, kommt der Dirigent auf die Bühne, zeitlupenhaft, und dann geht die Kamera noch einmal in den leeren Publikumssaal. Das ist ein bisschen zu flach.
Okay. Nun war diese Premiere eigentlich schon für den Sommer geplant, für die Münchner Opernfestspiele. Dirigieren sollte eigentlich Kirill Petrenko. Das hat dann wegen der Pandemie nicht geklappt. Jetzt stand stattdessen der Italiener Michele Mariotti am Pult. War er mehr als nur ein Ersatz?
Absolut, das war musikalisch ein fantastischer Abend von dem, was man eben über den Stream mitbekommen konnte. Diese Kurzatmigkeit des Stücks hat er gut hingekriegt, trotzdem die Bögen, die es braucht, geschaffen und im Übrigen auch eine sehr, sehr gute Besetzung insgesamt noch eben zu erwähnen, die Alice Ford gesungen von Aileen Perez etwa. Musikalisch wirklich ein guter Abend.
Das sagt Jörn Florian Fuchs über Verdis Falstaff an der Bayerischen Staatsoper in München. Dankeschön. Als Kind hatte sie es zu Hause schwer und deshalb sei sie zum Theater gegangen, um dort zu leben. So erinnerte sich die Schauspielerin Jutta Lampe später an die Anfänge ihrer Karriere zurück. Und tatsächlich lebte Jutta Lampe ein ganzes Leben lang für die Bühne und auf der Bühne. Begonnen hatte sie einst beim Boulevardtheater, wurde dann von Regisseur Peter Stein entdeckt, arbeitete 3 Jahrzehnte an der Berliner Schaubühne und wurde eine der ganz großen deutschen Theaterschauspielerinnen. Außerdem war sie auch in mehreren Filmen von Margarete von Trotter zu sehen. Mit 82 Jahren ist Jutta Lampe jetzt gestorben. Michaela Gericke erinnert an eine Frau, die durch und durch Schauspielerin war, mit ihrem ganzen Körper, ihrer Seele und ihrer Stimme.
Die Fußgespürte mich, gespürte mir die Vorschwutrekrie.
Savannah Bay. In dem Hörspiel von 1985 nach dem Drama von Marguerite Duras besucht eine junge Frau eine alte Schauspielerin, die längst nicht mehr auf der Bühne steht. Die Schauspielerin Elisabeth Bergner, die junge Frau Jutta Lampe.
Wissen Sie etwas über den Tod?
Sie lächelt. Sie sagt, noch nichts. Nur über das Leben, aus dem er kommt.
Die Stimme des Mädchens, unverwechselbar, magisch, jung, samten, zärtlich. Die leisen Worte dabei klar, genauestens artikuliert. Jeder Ton stimmt. Das Leben für Jutta Lampe war es das Theater. Mit 8 Jahren tanzte sie bereits im Kinderballett und sang im Kinderchor. Nach der Schauspielausbildung langweilte sie sich zunächst mit Boulevardstücken an Stadttheatern, bis Peter Stein sie 1964 in Bremen entdeckte und sie selbst auf den Regisseur zueilte mit den Worten:
Ich muss unbedingt mit Ihnen arbeiten.
Der Beginn einer Liebe über das Theater hinaus. Peter Stein begeistert sich nicht nur für ihre Grazie, sondern auch für ihren Humor. Er engagiert Jutta Lampe als Lady Milford in Schillers Kabale und Liebe. Steins Vision vom Theater entsprach ihrer eigenen Sehnsucht.
Ich konnte auf der Bühne sein, so wie ich bin und ruhig und konnte meinen Körper so gebrauchen, wie es mir organisch ist. Und vor allem das, was ungewöhnlich war, das Sprechen in den Körper zu nehmen. Das heißt, den Sinn eines Textes, eines Wortes im Körper zu spüren, durch den Körper auszudrücken. Die ganze Person durfte auf der Bühne sein.
Schauspiel, für Jutta Lampe Ausdruck von Empfinden und von existenziellen Fragen. Ob bei Shakespeare, Goethe, Tschechow, Gorki, Ibsen, Beckett oder Botho Strauß. Knapp 30 Jahre lang ist das Kollektiv der Schaubühne Jutta Lampes Familie ihr Zuhause. Von dem Modell der gemeinsamen Entscheidungen wollte sie sich nie trennen.
Was heißt Trennung, sich trennen? Wohl besser, wir sparen uns dieses Wort. Die reine Unsäglichkeit, reiner Missklang, erdröhnt in den Ohren, durchfährt mich als stechender Schmerz, denn Trennung, sich trennen, verlorene Worte.
Zeilen aus Marina Tsvetajevas Zyklus Endgedicht, aufgenommen 1988 für den Hörfunk. Bis 1999 kehrte Jutta Lampe immer wieder zurück an die Schaubühne, obwohl es mit dem neuen Intendanten Thomas Ostermeier nicht mehr die ihre war. Die folgenden Engagements in Zürich, Wien und Berlin konnten sie über den schmerzlichen Abschied von der Schaubühne nicht hinwegtrösten. Im Frühjahr 2009 sagte sie anlässlich ihrer Aufgabe als Jurorin für den Alfred-Kerr-Preis beim Berliner Theatertreffen:
Vor 10 Jahren, als wir da aus der Schaubühne rausgehen durften, da waren die jungen Schauspieler und auch die jungen Regisseure, die wollten uns irgendwie beschimpfen, weil wir so altes Theater machen, also mit Gefühlen und so. Und dann haben sie das versucht, ganz anders zu machen und cool und schnell reden und immer so schnell reden, so auf der Bühne und so ganz schnell. Und ich bin Hamlet und so schnell geht das dann. Und das fand ich ganz furchtbar, muss ich wirklich sagen. Ich bin aber dann trotzdem ins Theater gegangen. Und meistens bin ich traurig oder bisschen ärgerlich rausgegangen, aber ich bin immer wieder reingegangen.
Gefragt, welche Rolle sie nie annehmen wollte, die einer Zynikerin. Theaterspielen hieß für Jutta Lampe, Scham und Ängste zu überwinden, ihr Innerstes zu zeigen. Quasi religiös, so beschrieb der Regisseur Peter Stein ihre absolute Hingabe an den Beruf.
Michaela Gericke zum Tod der Schauspielerin Jutta Lampe. Es ist schon ein bisschen makaber, dass ausgerechnet jetzt, wo alle Kinos geschlossen sind und so einige Kinobetreiber um ihre Existenz fürchten müssen, dass ausgerechnet jetzt ein Film rauskommt, der an die Glanzzeit des Kinos erinnert und an die goldene Ära Hollywoods. Und dass dieser Film jetzt eben nicht im Kino gezeigt werden kann, sondern nur auf Netflix. Es geht um den neuen Film von Regisseur David Fincher, bekannt für Fight Club oder The Social Network oder auch die Serie House of Cards. Diesmal widmet sich David Fincher dem Drehbuchautor Herman Mankiewicz, kurz Mank, der 1940 das Drehbuch zu einem der berühmtesten Filme der Filmgeschichte schrieb, Citizen Kane. Rüdiger Suchsland, wer genau war dieser Mank und warum ist er offensichtlich so interessant, dass ein wichtiger Regisseur wie David Fincher ihm einen ganzen Film widmet?
Ja, das hat natürlich eine ganze Reihe von Gründen. Also Herman Mankiewicz, das muss man erst mal sagen, ist so einer der wichtigsten Drehbuchautoren der Glanzzeit Hollywoods. Diese 30er, 40er, noch 50er Jahre, das war die große Ära der Studios, wo die Studiodirektoren auch Diktatoren waren. Und da war Mankiewicz einer der wenigen, der wirklich so eine Autorenpersönlichkeit hatte, der als Person erkennbar war. Wenn man Filme sah, hatte er so einen ganz bestimmten Touch, den man aus den Dialogen heraushören konnte. Ein absoluter Profi, der aber auch oft dessen Name oft auch nicht in den Credits auftauchte, weil er einfach Filme besser machte, Drehbücher besser machte. Zum Beispiel stammt von ihm auch Wizard of Oz, ein ganz berühmter Film, Das zauberhafte Land. Und dieser Mann als Experte, schon fast ein bisschen über den Zenit seiner Karriere, den hat sich der junge Orson Welles herausgepickt. Das war ein Junggenie, der vom Theater kam, noch keine 30 Jahre alt und der eine Carte Blanche bekommen hatte. Das war damals so ungewöhnlich wie heute. Im Jahr 39, Anfang 1940, hat er dann sich mit Mankiewicz einmal getroffen und dann hat Mankiewicz sich zurückgezogen und ein Drehbuch geschrieben. Die konnten machen, was sie wollten und Mankiewicz hat erstmal gemacht, was er wollte. Und dann entstand eben Citizen Kane in nur 3 Monaten. Damals hat man sehr schnell gearbeitet und es brachte ihm dann den Drehbuch-Oscar ein. Für den David Fincher ist, abgesehen davon, dass der einen Film wie Citizen Kane liebt und Orson Welles liebt, ist das auch eine Geschichte, die ganz aktuell ist oder zeitlos, die nämlich vom künstlerischen Schaffen überhaupt handelt. Das heißt, dieser Film ist unter anderem eine Ode auf Kreativität.
Also ein Film über das Filmemachen. Wie selbstreferenziell ist das Ganze? Ist das ein Film vor allem für Insider, für Experten oder auch für das breite Publikum?
Nein, ich würde nicht sagen für Insider und für Experten. Es ist erstmal ein sehr unterhaltsamer Film. Es ist gut, wenn man ihn im Original sehen kann und Englisch versteht. Es schadet nichts, wenn man Citizen Kane kennt oder sich nochmal vorher anschaut. Das macht ja auch Spaß. Aber es ist kein Film, der seinen Zuschauern viel abverlangt oder Vorwissen erfordert oder so etwas. Es ist natürlich schon auch so eine Liebesarbeit und Herzensarbeit für David Fincher. Aber insgesamt, man sieht da, wenn man so will, eine Studie der Dekadenz. Man sieht Stars, Glamour. Wilde Zeiten, das waren Zeiten, die waren viel weniger anständig und viel weniger politisch korrekt, als es unsere Tage sind. Und man hat hier das Beste und das Schlechteste, wenn man so will, der Traumfabrik. Das bekommt man auf dem Tablett serviert.
Und wie müssen wir uns das Ganze filmisch vorstellen? Es ist ja ein Schwarz-Weiß-Film. Orientiert sich Fincher auch sonst an der Bildsprache der Hollywood-Filme der 30er und 40er Jahre?
Ja, das tut er unbedingt. Vor allem orientiert er sich an der Bildsprache von Citizen Kane. Er versucht hier schon so ein paar Tricks für die heutige Zeit zu erzählen. Das Schwarz-Weiß, das hat man schnell vergessen, aber es fallen einem andere Sachen immer wieder auf. Sind auch manches hat so den nostalgischen Flair, dass es wirklich altmodisch wirkt. Anderes überrascht, weil es filmisch extrem gewagt ist, auch für unsere Zeiten. Man darf nicht vergessen, dass wenn wir heute Citizen Kane sehen, dann finden wir vielleicht, dass das kennt man. Dann ist es ein guter Film, aber man versteht eigentlich nicht, warum der Film so eine Sensation war, aber damals war es das und das versucht Fincher deutlich zu machen.
Und wie ist es jetzt zu bewerten aus Ihrer Sicht, dass ausgerechnet ein Film über die Geschichte des Kinos eben nicht im Kino, sondern ausschließlich auf Netflix zu sehen ist?
Ja, der startet ja nur deswegen nicht im Kino, weil wir den Lockdown haben. Sonst wäre er ins Kino gekommen, aber Netflix hätte ihn dann auch gezeigt und Netflix hat diesen Film koproduziert. Das erleben wir ja immer öfter. Scorsese war ein gutes Beispiel, dass einfach Netflix auch eine Freiheit den Autorenfilmern ermöglicht, die großen Studios, die wirklich viel Geld scheffeln wollen, Netflix will das schon auch, aber die haben das nötiger noch, dass sie auch ein bisschen auf ihren Ruf achten. Und die großen Studios, die machen vor allem super Heldenfilme. David Fincher hat versucht, vor 20 Jahren schon dieses Projekt zu verfilmen und hat damals das Geld nicht bekommen, obwohl er da schon ein sehr bekannter Regisseur war. Und der andere Grund ist vielleicht auch der, warum der Film jetzt kommt, dass er ein sehr zeitgemäßer Film ist. David Fincher hat hier nämlich auch einen Film gemacht über das Verhältnis, wenn man so will, von Unterhaltungskapitalismus und Politik. Er hat einen Film gemacht, in dem es darum geht, dass ein Medienmogul großen Einfluss auf die Traumfabrik nimmt und das erinnert uns natürlich an bestimmte Dinge in der Gegenwart der USA heute.
Das sagt Rüdiger Suchsland über Mank, den neuen Film von David Fincher. Ab morgen ist er bei Netflix zu sehen. Dankeschön. 118 Jahre ist sie alt und jetzt verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Da könnte man meinen, dieser Schritt war lange überfällig. Aber wir sprechen hier nicht von einer alten Dame, sondern von der größten und traditionsreichsten Buchmesse der USA, der Book Expo America. 1902 gegründet, wurde sie Mitte der 90er Jahre an einen großen internationalen Messeveranstalter verkauft und wurde jedes Jahr in einer anderen US-amerikanischen Stadt ausgerichtet. In diesem Jahr konnte sie wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden und jetzt hat sich der Veranstalter entschieden, sie ganz einzustellen oder, wie es die Messechefin formulierte, die Book Expo wird in den Ruhestand geschickt. Was bedeutet das für die Buchbranche in den USA? Diese Frage ging an Laura Weber. Sie ist Lektorin beim Verlag Hansa Berlin, hat bis vor kurzem noch in den USA gelebt und in New York als Literaturscout gearbeitet.
Für die gesamte Buchbranche ist das schon ein schwerer Schlag. Es kommt aber darauf an, mit welchem Interesse und in welcher Rolle man in den letzten Jahren zu dieser Messe gefahren ist. Die Buchmesse seit Jahrzehnten, seit über einem Jahrhundert, richtet sich vor allen Dingen an die Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen, die anreisen, um, in welcher Stadt auch immer das dieses Mal stattfindet, von den Verlagen zu erfahren, was im nächsten Jahr im Programm steht, welche großen Titel sie haben. Insofern ist das gerade für die Buchhändlerinnen ein großer Schlag und wirklich ein großer Verlust, diesen Austausch mit den Verlagen nicht mehr direkt zu haben. Ebenso ist auf der Seite des Verlages die direkte Kommunikation mit den Buchhändlerinnen nicht mehr möglich.
Jetzt war dieses Pandemiejahr natürlich insgesamt kein sehr gutes Jahr für Messen. Die Book Expo war, ähnlich wie auch die Frankfurter Buchmesse, ins Netz verlegt worden. Was denken Sie, ist also das endgültige Aus der Messe auch eine Folge der Pandemie?
Ich denke sehr wohl, dass die Pandemie eine ausschlaggebende Rolle dazu geführt hat, dass die Buchmesse jetzt abgesagt wurde und auch nicht mehr eingeführt wird. Die Kosten so einer Messe sind enorm und ein zweites Jahr in Folge, die nicht stattfinden zu lassen, sprengt, glaube ich, den finanziellen Rahmen des Veranstalters. Man muss allerdings sagen, dass sich die Messe schon lange auf dem Rückzug befindet, da immer weniger Teilnehmer in den letzten Jahren verbucht wurden und auch der internationale Fokus der Messe sich seit gut 5 Jahren eigentlich aufgelöst hat.
Wie wichtig war sie denn zu Beginn ihrer Geschichte? Wir haben es gesagt, sie blickt zurück auf eine über 100-jährige Geschichte. Wie wichtig war sie in ihren Gründungsjahren?
Sie war enorm wichtig. Sie war der einzige Moment im Jahr, in dem all diese verschiedenen Teilnehmer der Buchindustrie endlich zusammenfinden konnten. Wir wissen, es ist eine sehr, sehr soziale Industrie, die viel von dem Austausch, dem menschlichen Austausch lebt. Und man muss auch sagen, es war ein riesiges Spektakel. Da haben große Partys stattgefunden. Bis vor 10 Jahren wurde wirklich sehr viel Geld in die Messe gesteckt. Das war ein sehr wichtiger und einfach der Höhepunkt der Verlagsindustrie in den USA.
Und woran liegt es, dass sie in den letzten Jahren so sehr an Bedeutung verloren hat?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass insgesamt weniger Geld in der Buchindustrie steckt. Es werden überall Stellen gekürzt, das Budget wird immer knapper und die Teilnahme an so einer Book Expo kostet sehr viel Geld. Man muss eben einen Stand anwerben, so wie auch an der Frankfurter Buchmesse. Man muss Autoren bezahlen und da haben immer weniger Verlage diesen finanziellen Aufwand auf sich nehmen wollen. Und so wurde die Messe immer kleiner und der Abbruch des internationalen Publikums hat das dann auch noch beschleunigt.
Ja, Sie sprechen es schon an, das wollte ich Sie auch fragen. Wie wichtig war denn diese Messe zuletzt für die internationale Buchbranche? Also Sie haben ja lange als Literaturscout für einen deutschen Verlag gearbeitet. Sind Sie auf diese Messe gefahren, um dort Ausschau zu halten nach neuen Autoren und Autorinnen?
Tatsächlich bin ich so jung, ich bin so frisch in diesem Betrieb, dass ich die Glanzzeit der Book Expo nicht mehr miterlebt habe. Seit 2014, 2015 gibt es kaum mehr internationale Verleger, die daran teilnehmen. Der Schwerpunkt liegt da jetzt auf der Buchmesse in Frankfurt und der in London, die fast zeitgleich zur BEA stattgefunden hat. Und die trägt einfach sehr viel Publikum ab.
Sehen Sie denn auch irgendeine Chance in dem Verschwinden dieser großen Messe? Also könnte es vielleicht sein, dass an Ihre Stelle jetzt kleinere Messen treten, die vielleicht auch für kleine, unabhängige Verlage interessanter sein werden?
Ich glaube, ja. Wenn man das optimistisch sehen möchte, dann würde ich sagen, dass gerade auf der Book Expo vor allen Dingen die großen Konzerne ihren Auftritt hatten und so kleinere Verlage immer mehr an den Rand gedrängt wurden und, wie ich auch schon vorhin sagte, sich das finanziell einfach nicht mehr leisten konnten. Für diese Verlage gibt es sehr viele Alternativen und die wachsen auch immer mehr und werden immer größer, zum Beispiel die Brooklyn Book Expo oder ein Bay Area Festival in Kalifornien, das sehr, sehr, sehr viele Besucher immer anzieht jedes Jahr und ich habe das Gefühl, die wachsen jährlich und vielleicht schöpfen sie von dieser Lücke, die da bei der Book Expo entstanden sind, Besucher ab.
Die Book Expo America, die größte Buchmesse der USA, wird eingestellt. Das war die Lektorin Laura Weber vom Verlag Hansa Berlin. Und was sonst noch wichtig war heute in der Welt der Kultur, das weiß Jörg Biesler.
Ja, die Kultur hat noch länger zu, mindestens bis 10. Januar. Das ist die Beschlusslage von gestern Abend. Heute nun haben die Kultursekretariate in Nordrhein-Westfalen, denen mehr als 100 Städte angehören, in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Rettungsschirm für die Kultur gefordert, angelegt auf 5 Jahre. Der Kulturbereich werde von den pandemiebedingten Einschränkungen besonders schwer getroffen, schreiben die Kultursekretariate. Und die Zukunft vieler Kulturschaffender sei infolge der Schließung mehr als unsicher, ihre Existenz bedroht. Der Rettungsschirm, der solle nun gewährleisten, dass die in der Pandemie etablierten Hilfsmaßnahmen für weitere 5 Jahre fortgesetzt werden. Ebenso wichtig sei es, bei der Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen differenziert vorzugehen. Die Kultursekretariate befürchten, dass im Zuge der künftig notwendigen Sparmaßnahmen die Kultur geopfert werde. Kultur aber sei weit mehr als nur Freizeitgestaltung, sondern wesentliches Element der Demokratie und damit in besonderer Weise schützenswert. In Erfurt zeigt sich der Zusammenhang von Gesellschaft und Kultur andersrum. Da helfen ganz viele mit, ein neues Haus für die Kunst zu schaffen. Die Genossenschaft Kulturquartier hat fast 1 Million Euro gesammelt, um das ehemalige Schauspielhaus in Erfurt zu kaufen und zum Kulturzentrum umzubauen. Tilly Büchner ist eine der Initiatorinnen der Genossenschaft. Heute freute sie sich über den gelungenen Kauf.
Yippie! Wir haben das Schauspielhaus gekauft. Und zwar genau vor 1/2 Stunde haben wir den Vertrag unterzeichnet. Zivilgesellschaftliches Engagement, diesem Wort wird Leben eingehaucht mit unserem Projekt. Es sind Menschen, die sich zusammengefunden haben mit einer Vision, mit Träumen, mit Gedanken. Und diese Vision ist längst in der Realität angekommen. Aller spätestens ab heute ist es nicht mehr vom Tisch zu wischen, denn jetzt gehört es uns.
Viele hundert Menschen, aber auch Vereine und Firmen haben Anteile von mindestens 1000 Euro gezeichnet. Künftig soll das Schauspielhaus dauerhaft ein Ort für Kunst und Kultur sein, für Schauspiel, Tanz, Lesungen, Kino, Ausstellungen, Gespräche und Diskussionen.
Die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend hören Sie gleich ab 10 nach 6 unter anderem Reaktionen auf den Tod des früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Ich bin Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.